Philosophisch enthalten Heideggers Aufzeichnungen, für die sich der Titel Schwarze Hefte etabliert hat, so gut wie nichts Neues. Kein Gedanke ist hier zu finden, der sich nicht auch in den zeitgleich entstandenen Abhandlungen und Vorlesungen fände. Philosophisch aufschlussreich sind die schwarzen Hefte deshalb nur als sekundäre Quelle, etwa darin, dass sie dokumentieren, wie Gedanken, die sich anderswo ausgearbeitet finden, als Einfälle auftauchen. Aber die schwarzen Hefte sind mehr als nur Notizbücher. Dafür sind sie zu sorgfältig ausgearbeitet. Offenbar waren sie für Leser gedacht. Außerdem haben sie ein durchgängiges Thema, das sonst in den Schriften Heideggers nicht vorkommt: Heidegger selbst. Während der als Person identifizierbare Philosoph Heidegger selbst in seinen Vorlesungen in die Anonymität zurücktritt, um der Sache des Denkens Raum zu geben, ist er in den schwarzen Heften allgegenwärtig. Er stellt sich dar, an sich selbst und der bisherigen Arbeit zweifelnd, euphorisch im, wie er es nennt, folglichen Geschehen, das zumindest für eine Weile von den Aporien der Philosophie ablenkt, mehr und mehr in scharfer Ablehnung dessen, was um ihn herum ist, und dabei hemmungslos in seiner Verachtung, zugleich einsam erfüllt von der Mission des Seins, mit dem sich alles, was er als heillos ansieht, wenden soll. Die schwarzen Hefte sind Heideggers Ecce Homo. Zwar fehlt ihnen Nietzsches ironische Lust an der Selbstdarstellung, aber warum ihr Autor nach eigener Einschätzung so weise ist und warum er sich als ein Schicksal versteht, das zeigen auch sie. Indem die schwarzen Hefte den Denker vorstellen und die Sache des Denkens fast immer nur bezogen auf ihn, legen sie auch all jene Affekte und Vorurteile offen, die in Heideggers philosophischen Paralleltexten, in den Schriften und Vorlesungen nicht vorkommen, sei es, dass sie bewusst verschwiegen werden, sei es, dass sie im unpersönlichen, anonymen des Philosophierens wirklich abwesend sind. Die schwarzen Hefte aber zeigen, dass die seinsgeschichtliche Diagnose des seinerzeit gegenwärtigen Zeitalters nicht allein die denkende Bewegung ist, als die sie zum Beispiel in den Beiträgen zur Philosophie erscheinen kann. Und sie zeigen auch, dass in Heideggers Vorstellung die Seinsverlassenheit und Seinsvergessenheit der Moderne kein nur epochaler, sich in einem allgemeinen Weltverständnis artikulierender Prozess ist, sondern dass sie auch Akteure hat, agierende Kollektive, die Heidegger ohne weiteres als homogene Kollektive anspricht, allen voran, wie er es ausdrückt, die Juden. Heideggers einschlägige Aufzeichnungen, die man ohne Zögern antisemitisch nennen kann, sind das Skandalon der schwarzen Hefte, als dass sie in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wurden. Sie zeigen, dass Heidegger seine philosophischen Überlegungen mit Überzeugungen verbinden konnte, die nicht nur infam sind, sondern die man nur vertreten kann, indem man zugleich aufhört, philosophisch zu denken. Es sind Überzeugungen, die man weder in begrifflich ausgewiesenen Beschreibungen vertreten noch argumentativ begründen kann. Jeder Versuch, das zu tun, führte in die undurchschaute Haltlosigkeit der Überzeugungen zurück. Paradigmatisch dafür ist Heideggers Behauptung, Husserl, sein Förderer und Lehrer und Kollege in Freiburg, sei aufgrund seiner jüdischen Herkunft unfähig zu, Zitat, wesentlichen Entscheidungen gewesen, weil die jüdische Rasse, das Wort ist zwar auch von Heidegger selbst in Anführungszeichen gesetzt, aber wird dennoch verwendet, in ihrer, wie er sagt, leeren Rationalität und Rechenhaftigkeit unfähig sei, Zitat, die verborgenen Entscheidungsbezirke von sich aus je zu fassen. Das ist eine Pseudo-Begründung, die nicht zuletzt den Sinn hat, eine Auseinandersetzung mit Husserl, in der es um sachliche Plausibilität, also um Wahrheit geht, überflüssig zu machen. Befangen in seinem Vorurteil muss Heidegger die Frage, warum Husserl keine letzten Entscheidungen trifft, nicht stellen. Er muss noch nicht einmal diskutieren, ob und wenn ja, warum die Philosophie Husserls solche letzten Entscheidungen ausschließt, um dann seinerseits, Husserl in der Sache widersprechend, die Notwendigkeit letzter Entscheidungen philosophisch zu begründen. Für Heidegger reicht die Behauptung, dass Husserl solche letzten Entscheidungen gar nicht in Betracht ziehen kann. So wird Husserl auf eine vermeintlich philosophische Unfähigkeit festgelegt, für deren Behauptung Heidegger noch nicht einmal philosophische Argumente braucht. Husserls Philosophie wird außerdem auf Abstand gehalten. Unter der Voraussetzung, dass sie durch die von Heidegger behauptete Unfähigkeit geprägt ist, kann sie keine ernsthafte Alternative zu Heideggers Denken sein. So wird Husserls Philosophie schließlich aus der Philosophie, wie Heidegger sie verstehen will, ausgeschlossen. Das Einzige, was Heidegger gegenüber dieser Philosophie für angemessen hält, ist Angriff, wobei er dieses Wort zunächst noch in Anführungszeichen setzt und dann wie selbstverständlich verwendet, indem er vom Angriff gegen das Versäumnis der Seinsfrage spricht, der, Zitat, einen Augenblick der höchsten Entscheidung gründe. So hat Heideggers antisemitische Zuschreibung die Funktion, das eigene Denken in der Herabsetzung eines anderen zu legitimieren. In dieser Funktion ist Heideggers Zuschreibung als solche unwahr, indem sie in geradezu klassischer Weise die von Nietzsche in der Genealogie der Moral analysierte Struktur des Ressentiments erfüllt. Das heißt, mit einer negativen Eigenschaft, die anderen zugeschrieben wird, soll der eigene, im Fall Heideggers, militant zur Geltung gebrachte Vorrang behauptet oder bekräftigt werden. Wenn Heideggers Antisemitismus derart die Grenzlinie des philosophischen Denkens anzeigt, wird man ihn nicht als bedauerliche, mit vielen Zeitgenossen geteilte Überzeugung abtun können, die seinem philosophischen Denken nichts anhaben kann. Heidegger hat die schwarzen Hefte in die Gesamtausgabe seiner Schriften offenbar aufnehmen wollen. Es ist allein deshalb sehr unwahrscheinlich, dass er sie als nur private Aufzeichnungen verstanden hat, die mit seiner Philosophie nichts zu tun haben. Vielmehr hat Heideggers editorische Entscheidung und vor ihr noch die Entscheidung, Sätze wie die über Husserl und die sogenannten wesentlichen Entscheidungen zu schreiben, philosophische Konsequenzen. Indem Heidegger im philosophischen Zusammenhang seiner antisemitischen Ressentiments artikuliert, nimmt er das philosophisch Unmögliche, die Unmöglichkeit der Philosophie, in die Philosophie hinein. Er gefährdet so den philosophischen Charakter seiner Konzeption des rechnenden Denkens, das für die Moderne im Ganzen charakteristisch sein soll, der sogenannten Machenschaft, indem er diese Konzeption mit einer sachlich leeren Überzeugung verbindet und so die Sachlichkeit des philosophischen Denkens gleichsam unterminiert. Deshalb lässt sich Heideggers Antisemitismus auch nicht dadurch relativieren, dass man ihn zu versachlichen sucht, indem man ihn als eine Variante seiner moderne Kritik bezeichnet. Indem man das tut, bewirkt man nur das Gegenteil dessen, was man beabsichtigt, und macht dasjenige, was den philosophischen Charakter von Heideggers moderne Kritik gefährdet oder gar zerstört, zu ihrem integralen Bestandteil. Weil Ressentiment und Philosophie miteinander unverträglich sind, lässt sich das Amalgam von Ressentiment und Philosophie, wie es sich in den schwarzen Heften findet, erst recht nicht als Philosophie verstehen. Wenn Seinsgeschichte oder Metaphysik ernsthafte Möglichkeiten der Philosophie sind, dann gibt es weder seinsgeschichtlichen noch metaphysischen Antisemitismus. Was man so nennen könnte, wäre höchstens ein unwahres Scheinbild der Philosophie, ein Scheinbild von jener Art, die man treffend als Ideologie bezeichnet. Und wenn Heideggers Antisemitismus im skizzierten Sinne seine Philosophie als solche in Frage stellt, wird man den Antisemitismus auch nicht dadurch einhegen können, dass man betont, es seien gemessen am Textbestand der schwarzen Hefte ja nur vergleichsweise wenige Stellen, die als problematisch identifiziert werden könnten. Jede von ihnen ist für die Integrität von Heideggers philosophischem Denken eine zu viel. Eine einzige von ihnen kann den philosophischen Charakter dieses Denkens zerstören. Ist Heideggers Philosophie also aufgrund der in sie eingeschriebenen Ressentiments im Ganzen keine Philosophie mehr? Sind die ideologischen Einschreibungen so effektiv, dass sie den philosophischen Anspruch von Heideggers Texten dementieren? Um das zu entscheiden, könnte, wie man denken mag, ein schlichtes Gedankenexperiment helfen. Man könnte fragen, was sich am Text der schwarzen Hefte ändern würde, wenn man die antisemitischen Passagen einfach wegließe. Wenn man zum Beispiel die Überlegungen zum rechnenden Denken und zur Machenschaft dann immer noch unbeeinträchtigt verstünde, wären sie, wie man denken könnte, als solche frei von Ressentiment. Man müsste, wenn man sie liest, das Ressentiment nicht um ihrer vollen Verständlichkeit willen hinzudenken. Das Experiment ist leicht zu machen und es fällt zunächst zu Heideggers Gunsten aus. Liest man zum Beispiel die Überlegungen zum Mathematischen und zur Verschiedenheit der modernen Naturwissenschaft gegenüber der antiken und mittelalterlichen, wie sie in der im Wintersemester 1935-36 gehaltenen Vorlesung »Die Frage nach dem Ding« entwickelt werden, oder die Sätze über die Wissenschaft in den Beiträgen zur Philosophie, so wird man begrifflich klare Bestimmungen des rechnenden Denkens und der Machenschaft ohne ideologische Eintrübung finden. In den Beiträgen zur Philosophie mokiert Heidegger sich sogar über die Annahme, Zitat, das experimentelle Forschen sei nordisch-germanisch und das Rationale dagegen fremdartig, und er fügt hinzu, wenn es so wäre, müsste man Newton und Leibniz zu den Juden zählen. Eine Entkräftung der antisemitischen Zuschreibungen in den schwarzen Heften ist das jedoch nicht. Es ist nicht mehr als die Zurückweisung einer unsinnigen Unterscheidung, die ein Ressentiment über das, Zitat, sich breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenhaftigkeit offenbar nicht ausschließt. Genau dies aber müsste von Heideggers Bestimmungen und Analysen erwartet werden, wenn sie dem Anspruch, philosophisch zu sein, gerecht werden wollten. Es reicht, anders gesagt, nicht, dass es Texte von Heidegger gibt, die keine antisemitischen Zuschreibungen enthalten, während andere, inhaltlich vergleichbare, mit solchen Zuschreibungen versehen sind. Das könnte auch so erklärt werden, dass Heidegger in einigen Fällen, zum Beispiel in »Die Frage nach dem Ding« und in den Beiträgen zur Philosophie, solche Zuschreibungen nur zurückgehalten hat. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob ein Gedankenzusammenhang ideologische Momente ausschließt und sich darin als philosophisch erweist, oder ob er für solche Momente offen und darin in seinem philosophischen Charakter gefährdet ist. Im ersten Fall könnten ideologische Überzeugungen eines Philosophen als Privatsache behandelt werden. Im zweiten Fall wäre das anders und die Gegebenheit oder allein schon die Möglichkeit ideologischer Einschlüsse machten den in philosophischer Hinsicht problematischen Charakter des Gedankenzusammenhangs offenbar. Dann käme es darauf an, die Offenheit eines Gedankenzusammenhangs für solche Einschlüsse, also seine Ideologieanfälligkeit, zu benennen und den Gedankenzusammenhang am Anspruch der Philosophie zu messen und so kritisch zu diskutieren. Das Ergebnis einer solchen Diskussion muss keine strikte Ablehnung des geprüften Gedankenzusammenhangs als ideologisch oder ideologieanfällig sein. Es kann auch in der Einsicht bestehen, dass kritische Revisionen des geprüften Gedankenzusammenhangs erforderlich und auch möglich sind, um eine solche Anfälligkeit auszuschließen und damit den Gedankenzusammenhang als philosophischen zu konstituieren. Wie es sich damit bei Heidegger und genauer bei seiner durch die schwarzen Hefte kommentierten Philosophie ab den 30er Jahren verhält, lässt sich beantworten, indem man sich zunächst noch einmal auf seine Überlegung zu Husserl bezieht. Sein Angriff gegen Husserl, schreibt Heidegger, sei, Zitat, nicht gegen ihn, also gegen Husserl allein gerichtet und überhaupt unwesentlich, sondern gehe, weiter Zitat, gegen das Versäumnis der Seinsfrage, das heißt gegen das Wesen der Metaphysik als solcher, auf deren Grund die Machenschaft das Seiende, des Seienden die Geschichte zu bestimmen vermöge, vor. Der geschichtliche Augenblick, den dieser Angriff gründe, sei, Zitat, der Augenblick der höchsten Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seienden und der Gründung der Wahrheit des Seins. Es ist wohlgemerkt der Angriff selbst, der diesen Augenblick, wie Heidegger sagt, gründet. Dadurch, dass er die Metaphysik, also die Überzeugung, Zitat, das Sein lasse sich am Seienden finden, verwirft und zugleich die von Heidegger sogenannte Wahrheit des Seins zur Sprache bringt. Das wiederum sollte man nicht als ein Bezeichnen oder Benennen von etwas und sei es von etwas ganz und gar Ungegenständlichem verstehen, als ob das Benannte von der Benennung unterschieden werden könnte. Das Nennen der Wahrheit des Seins und das Ereignis dieser Wahrheit sind für Heidegger eins und dasselbe. Vom denkerischen Sagen im Sinne Heideggers gilt, was man in den Beiträgen zur Philosophie liest. Zitat: Hier wird nicht beschrieben und nicht erklärt, nicht verkündet und nicht gelehrt. Hier ist das Sagen nicht im Gegenüber zu dem zu Sagenden, sondern ist dieses selbst als Wesung des Seins. Es ist ein Sagen, das, Zitat, den großen Anfang des abendländischen Menschen, der zur Metaphysik verkam, als anderen Anfang sagend zu wiederholen sucht, nicht zuletzt dadurch, dass es die sogenannte höchste Entscheidung, auf die nach Heidegger alles ankommt, austrägt. Das denkerische Wort, wie er es nennt, das denkerische Wort selbst ist, wie Heidegger schreibt, Zitat, die Fügung des Wesens des Inzwischen in die Entscheidungshaftigkeit der äußersten Entscheidung zwischen der Wahrheit des Seins und der Vormacht des Seienden. Das denkerische Wort ist sozusagen der Entscheidungsort, ein Entweder-Oder, dass auf der einen Seite nur das Unwesentliche der Metaphysik und auf der anderen Seite nur die reine Anfänglichkeit kennt, die Wahrheit des Seins heißt und in den Beiträgen zur Philosophie als der noch nicht missbrauchte und betriebene Ursprung bestimmt wird. Heidegger hat in den schwarzen Heften ein Wort für dieses allein schon im Sagen erfüllte Denken, das sich der eingehüllten und deshalb reichsten Möglichkeit des Anfangs verpflichtet, indem es das Entfaltete, Entwickelte, das sich, Zitat, auf die Züchtung und Errechnung aus dem Vorhandenen verlässt, als Unwesen verwirft. Er nennt es Radikalismus. Es soll der Radikalismus echten Wesens sein, dem es nicht auf Umwälzungen ankomme, sondern auf die Bewahrung des Ursprungs, die als solche weder das Festhalten des gerade Verfügbaren noch ein historisches Beibringen des Früheren sei, sondern Sprung in den Anfang und als solcher, weiter Zitat, Besinnung auf das einfache Wesen der Geschichte, die eigentlich nur Anfang sei. Das in diesem Sinne radikale Denken ist zugleich wahrhaft revolutionär, wenn Revolution, wie es in den schwarzen Heften heißt, die Rückwälzung des Wesens in das Anfängliche ist. Und dieses Denken ist im Wortsinne exklusiv. Es nimmt für sich in Anspruch, dass es allein die Wahrheit ist. Alle Wahrheit, auch die geschichtliche, wird durch das anfängliche Denken besetzt, während es andere Denkweisen aus der Wahrheit ausschließt. Allein das ins denkerische Wort findende Denken ist wahrhaft Geschichte, während die historische Unterrichtung, die, wie es heißt, auswahlmäßige, bebilderte Berichterstattung über die Weltgeschichte als solche grundlos und Missleitung sein soll. Sie ist, wie Heidegger schon früher in den schwarzen Heften vermerkt hatte, erkundendes Feststellen des Vorhandenen und darin, wie er sagt, im Grunde dasselbe wie die Technik. Man sieht am Beispiel dieser Unterscheidung von Geschichte und Historie noch einmal sehr deutlich, worin der Radikalismus von Heideggers Denken besteht. Darin, dass dieses Denken sich allem, was ihm gegenwärtig ist, entgegenstellt und indem es dieses verwirft, zugleich seine eigene Wahrheit behauptet. Das Verworfene ist das Unwesentliche, an dem sich das Wesentliche der Wahrheit des Seins im Sinne des denkenden Sagens oder sagenden Denkens profiliert. Es muss sich an diesem profilieren, denn in sich selbst ist das Wesentliche buchstäblich nichts. Es ist nichts Bestimmtes, sondern allein die eingehüllte und deshalb angeblich reichste Möglichkeit des Anfangs. Für diesen Anfang muss alles, was nicht Anfang ist, als unwesentlich verworfen werden. Heideggers anfangs bezogenes und darin gegen die Metaphysik gewandtes Denken ist demnach durch eine Struktur bestimmt, die sich in seinen antisemitischen Zuschreibungen wiederfinden lässt. Sofern sein Denken wesentlich ausschließend ist und sich im Gegensatz zum Ausgeschlossenen positioniert, kann es besondere, im Ressentiment verstandene Gegnerschaften finden und diese als Konkretionen des Ausgeschlossenen verstehen. Diese Gegnerschaften gehören zwar nicht zur Grundstruktur von Heideggers Denken, sie lassen sich aus dieser noch nicht einmal ableiten. Die Ressentiments, die den philosophischen Charakter von Heideggers Denken dementieren würden, gehören nicht zum Bestand seiner Philosophie, so dass diese ohne die Ressentiments gar nicht mehr möglich wäre, als das, was sie ist, und also als solche keine Philosophie wäre. Allerdings sind diese Ressentiments in der Grundstruktur von Heideggers Philosophieren möglich. Sie widersprechen seinen Grundannahmen nicht, und so erklärt es sich, dass Heidegger in der Tat konkrete Ressentiments in seine Überlegungen integrieren kann. Sofern Heideggers Philosophie die Ressentiments, die sich in den schwarzen Heften artikuliert finden, zulässt, steht sie in der Gefahr philosophischen Scheiterns. Und sie scheitert immer dann, wenn sie den Ressentiments Raum gibt und so den Wahrheitsanspruch der Philosophie dementiert. Die immanente Gefährdung von Heideggers Philosophie, wie sie gerade beschrieben wurde, kommt daher, dass es Heidegger paradox genug um nichts als die Möglichkeit des Philosophierens geht. Sofern es nichts als die reine Möglichkeit des Anfangs sein soll, ist das Philosophieren allem, was nicht Anfang ist, entgegengesetzt, und entsprechend muss dieses, wie Heidegger denkt, um des Anfangs willen verworfen werden. Heideggers Verständnis des Denkens als eines Angriffs auf die Metaphysik um einer höchsten Entscheidung willen bleibt über die 30er Jahre hinaus wirksam. Während der Kriegsjahre und vor allem am Ende des Krieges findet es neue Möglichkeiten der Konkretion, derart, dass nun der bevorstehende militärische Sieg der Alliierten als das Verwerfliche gesehen wird und die Niederlage, sofern sie dem Anfang näher bringt, als der eigentliche Sieg erscheint. Diesen Krieg, so notiert Heidegger, gewinnt nur, wer ihn verlieren kann und im Verlust den Anruf eines einzigen Wandels des Menschenwesens vernimmt und sich zu diesem bereithält. In der so umgedeuteten Niederlage geht der Krieg auf andere Weise weiter. Im Anschluss an Heraklits Satz über den Polemos als den Vater von allem hält Heidegger fest, mit diesem Wort sei weder die Schlacht noch der Kampf gemeint, sondern Auseinandersetzung, Entscheidung, wobei die Entscheidung als die Rückkehr ins Wesen zu verstehen sei. Entsprechend groß ist die Verachtung Heideggers für die militärischen Sieger, in denen er nur fremdes Wesen sehen kann, das unser uns noch vorenthaltenes eigenes Wesen umstelle und verunstalte. Verachtet werden auch die Landsleute, denen eine solche Umdeutung des Kriegsendes offenbar fremd ist. Man rede, wie Heidegger schreibt, fortgesetzt nur von den Amerikanern und den Franzosen, von den Engländern und den Russen und davon, wie es den Deutschen durch diese ihre Erziehungsarbeit ergehe. Aber niemand denke, wie es mit den Deutschen stehe. Wie Heidegger sagt, ob sie überhaupt wissen, wer sie selbst sind, ob sie zu denken vermögen, um in dieses Wissen zu gelangen. Wobei die Wahrheit dieses Wissens darin liegen soll, dass die Deutschen das Hirtentum im Abendland sind. Natürlich meint Heidegger hier weniger die Deutschen als vielmehr sich selbst. Er meint die vermeintliche Überlegenheit der sogenannten höchsten Entscheidung, der gemäß die Siegreichen vom nationalsozialistischen Terror befreienden Alliierten die Repräsentanten der verworfenen Metaphysik sind und so dem Repräsentanten des anfänglichen Denkens in einer umkehrenden Überbietung als die wahrhaft Schuldigen erscheinen können. Der Terror der wütenden Gewalt, wie Heidegger es nennt, sei zwar grausig und habe, Zitat weiter, um Grausen zu erregen, den Vorteil des Greifbaren und der Tatsachen, des Wirkenden Wirklichen. Aber er sei, weiter Zitat, noch nicht das Heillose und der eigentliche Schrecken, der sich nicht offen zeige, sondern im Anschein der gerechten Verteilung der Macht und der Mächtigen verberge und in der Verkündigung der Wahrheit bestehe, jede Besinnung, ehe sie erwacht, schon niedergeschlagen habe. Dieser Linie folgend versteigt sich Heidegger zu Formulierungen wie der, ich zitiere, vom planetarischen Terror der Weltöffentlichkeit mit dem verglichen die massive Brutalität des geschichtslosen Nationalsozialismus die reine Harmlosigkeit gewesen sei. Auch solche zynischen Überbietungsgesten gehören zum Repertoire des Radikalen und Revolutionären in ideologischer Blindheit unphilosophisch gewordenen Denkens, wie Heidegger es in den schwarzen Heften immer wieder praktiziert. Gewiss geht Heideggers Denken der Nachkriegsjahre in solchen ideologischen Gesten nicht auf. Es bleibt noch nicht einmal durchweg in die Struktur der verwerfenden und derart indirekten Selbstbehauptung gebunden. Obwohl Heidegger aus dieser Struktur niemals ganz herausfindet, noch der späte Text »Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens« bestätigt sie allein mit der Entgegensetzung im Titel, tritt in seinen Texten die im Dienst des Anfänglichen stehende Militanz zurück. In den schwarzen Heften und mehr noch in anderen Texten finden sich nun auch Bescheidenheitsgesten, die allein nach den veröffentlichten Schriften zu urteilen, den Ton von Heideggers Denken in den 50er Jahren bestimmen. Wohl kurz nach Kriegsende notiert Heidegger, das Wesentliche an dem, was wir vermögen, bilde sich ohne unser Zutun, also nicht mehr als höchste Entscheidung in Auseinandersetzung und Angriff. Heideggers Denken scheint so an einem nicht mehr revolutionär verstandenen Anfang angekommen, an dem es nicht weiter weiß und so einfach bei sich selbst bleibt, in der Möglichkeit des Anfangs, die nichts als Möglichkeit ist, aber nicht der eingehüllte Reichtum neuer Gründungen, sondern die Armut des nur noch Möglichen, mit dem man nichts Neues anfangen kann, Stunde Null der Philosophie. So zumindest lassen sich die Sätze am Ende des 1946 geschriebenen Textes lesen, der als Brief über den Humanismus veröffentlicht wurde. Das Denken, wie es hier charakterisiert wird, ist ein schlichtes und unscheinbares Tun. Es sei, wie man liest, Zitat, auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens, es sammle die Sprache in das einfache Sagen und lege unscheinbare Furchen in die Sprache, die noch unscheinbarer seien als die Furchen, die der Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht. Ein Jahr zuvor, noch in den letzten Kriegsmonaten, hatte Heidegger einen Text geschrieben, der mit seinem Schlüsselwort Gelassenheit eine Alternative zum revolutionären Radikalismus andeutet und als literarisch inszeniertes Gespräch die ausschließende Entgegensetzung von Anfangsdenken und Metaphysik einschließlich der modernen Wissenschaft unterläuft. Der Text, der das von Heraklit überlieferte Wort Anchibasiae, Annäherung, als Titel trägt, lässt im inszenierten Gespräch neben dem Weisen, in dem man unschwer eine Selbstdarstellung Heideggers erkennt, auch einen Forscher und einen Gelehrten zu Wort kommen, wobei der Forscher sich als Physiker zu erkennen gibt, während der Gelehrte von seiner historischen Beschäftigung spricht und so als Historiker zu identifizieren ist. Erinnert man sich an Heideggers frühere Überlegungen zum rechnenden Denken und zur Historie, so zeigt sich allein in dieser Gesprächsanordnung eine andere Einstellung. Darin, dass diese beiden, der Forscher und der Gelehrte, zusammen mit dem Philosophen zu Wort kommen. Physik und historische Forschung werden nicht ausgeschlossen und verworfen. Vielmehr können ihre Vertreter, wie das inszenierte Gespräch zeigt, gegenüber der Philosophie aufgeschlossen sein und zumindest bis zu einem gewissen Grad auch zu philosophischer Einsicht kommen. Entsprechend ist das philosophische Denken, wie es durch den Weisen repräsentiert wird, auch nicht mehr als revolutionärer Angriff auf das rechnende Denken der Wissenschaft bestimmt. Zwar möchte der Weise das, was gesprächsweise zur Sprache zu bringen ist, wie er sagt, aus dem Gesichtskreis der Wissenschaften fernhalten und auf diese Weise festhalten, dass die Philosophie als solche keine Wissenschaft ist. Aber er will, wie er auf Nachfrage des Forschers sagt, nichts gegen die Wissenschaft unternehmen und, wie er hinzufügt, überhaupt nicht gegen etwas vorgehen, denn wer sich in die Gegnerschaft einlasse, verliere das Wesenhafte, mag er dabei siegen oder unterliegen. Dann aber sei, wie der Forscher vermutet, die Haltung des Weisen ja gar nicht so revolutionär, wie sie sich ausnehme. Alles Revolutionäre, so antwortet der Weise darauf hin, bleibe in die Gegnerschaft gefesselt und Gegnerschaft sei Knechtschaft. Doch man sollte diese Passage nicht als Beleg für einen Gesinnungswandel Heideggers lesen. Die unsäglichen Sätze über den planetarischen Terror einer Weltöffentlichkeit und die reine Harmlosigkeit der nationalsozialistischen Brutalität sind später als das Gespräch über die Gelassenheit niedergeschrieben worden. Entsprechend kann man nicht ausschließen, dass sich parallel zu den gelassen anmutenden Texten der 50er Jahre in den zurzeit noch unveröffentlichten schwarzen Heften dieser Jahre vergleichbare Unsäglichkeiten finden. Für die Denkbiografie Heideggers wäre es wichtig zu wissen, ob es so ist oder nicht. Und entsprechend kann man nur wünschen, dass die noch unveröffentlichten schwarzen Hefte, ebenso wie die anderen für das Verständnis von Heideggers Denken aufschlussreichen Texte aus dem Nachlass, bald und vollständig für die Forschung zugänglich sind. Für die Frage hingegen, wie man sich philosophierend zu Heidegger verhalten soll, hat die Denkbiografie keine vorrangige Bedeutung. Philosophisch sind die verschiedenen Möglichkeiten des Denkens, die sich mit dem Namen Heideggers verbinden, viel interessanter. Sie geben Aufschluss über die Möglichkeiten des philosophischen Denkens und auch, wie gezeigt wurde, über Möglichkeit und Unmöglichkeit der Philosophie. Heidegger philosophisch zu diskutieren, das heißt, die von ihm entwickelten Möglichkeiten des Denkens zu bestimmen, kritisch zu prüfen und zu sehen, an welchen Punkten dieses Denken weiterführt oder aporetisch wird oder in die philosophische Unmöglichkeit abstürzt. Es heißt, zu klären, wie weit Heideggers Begriffe und Denkfiguren sachlich tragen, und herauszufinden, ob sie philosophisch ausweisbar sind, ob sie philosophisch sind oder nicht. Das ist ein komplexes Unternehmen, da Heideggers Leitbegriffe in ihrer Bedeutung stark variieren und je nach Kontext jeweils neu zu klären sind. So ist zum Beispiel der Begriff des Anfangs, der Heideggers Denken in den frühen 20er Jahren bestimmt, nicht derselbe wie der Anfangsbegriff der 30er Jahre. und entsprechend würde man ihn auch anders zu diskutieren haben. Dass er in derselben Weise wie der radikal-revolutionäre Anfangsbegriff offen für ideologische Zuschreibungen und also selbst ideologisch gefährdet ist, darf man freilich für unwahrscheinlich halten. Doch andererseits sollte man auch nicht übersehen, dass Heidegger sich gerade als Denker des Anfangs radikalisieren konnte und entsprechend hat auch der frühere Anfangsbegriff an der Möglichkeit ideologischer Zuschreibungen seinen Anteil, der freilich genauer zu beschreiben ist und sich wahrscheinlich als indirekter Anteil erweisen würde. Kritische Erörterungen solcher Art sind nicht um ihrer selbst willen da und sie sind auch nicht primär als Beiträge zur Heidegger-Forschung wichtig. Ihre Bedeutung ergibt sich allein von der Sache her, die philosophisch jeweils in Frage steht. Sobald man von einer Sache her denkt, geht es nicht primär um Heidegger. Und die philosophische Beschäftigung mit seinen Texten ist also immer schon über diese Texte hinaus. Sie ist bei der Sache, die keineswegs identisch mit der von Heidegger als Sache des Denkens bestimmten Sache sein muss. Was Heidegger für die Sache des Denkens gehalten hat, konnte die Sachlichkeit der Philosophie in besonderer Weise gefährden. Aufschlussreich sind die schwarzen Hefte nicht zuletzt darin, dass sie dies bis zur Unerträglichkeit vorführen.